Saisonende 2025. Große Enttäuschung in Leipzig. Die internationalen Plätze werden nicht erreicht und man beendet die Saison auf Platz 7. In der Sommerpause kauft man fleißig ein und zahlt auch mal 20 Millionen für einen Spieler, der damals 1 Million Marktwert hatte. Turns out, der 19-Jährige wechselt ein Jahr später für 125 Millionen zu Real Madrid und hält die drittteuerste Ablösesumme der Bundesliga-Geschichte inne. Aber der Flügelspieler ist, wie wir alle wissen, schwer zu ersetzen und unser Experte Jakob klärt uns heute auf, wer noch kommen soll, wer stattdessen Dreh- und Angelpunkt im Leipziger Spiel sein wird unter neuem Trainer und wo die Punkte lauern.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Julia.
Jakob, schön, dass du wieder dabei bist. Stell dich gerne kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Seit wann bist du Leipzig-Fan? Und wie viele Sprüche musst du dir schon anhören deswegen?
Ja, ist immer ein Thema, ne? Ja, genau. Ja. Aber hallo erstmal zusammen. Freut mich wieder dabei zu sein. Ist jetzt mein drittes Mal tatsächlich schon mit euch zusammen mit Kickbase. Vor 2 Jahren mit Janni, glaube ich, im Podcast gemacht. Letztes Jahr hatten wir die Einsendungen und ich glaube, dieses Jahr ist cool, dass man wieder so einen gesamten Podcast hat, um auch seine Takes nochmal vielleicht ein bisschen einzuordnen. Und genau, aber zu mir, ja, ich bin geboren, aufgewachsen in Leipzig und ja, seit ich Kind bin und hier Leipzig gekommen ist und Fußball spielt, bin ich dabei und gehe ins Stadion. Hab die Aufstiege miterlebt. Seit ja, Regionalliga bin ich auch eigentlich regelmäßig im Stadion und habe jetzt seit 7 Jahren Dauerkarte. Am Anfang war es jetzt immer noch kein Stress, Platz zu bekommen in zweite oder dritte Liga, wo, ja, weiß nicht, teilweise so 10.000, 12.000 Leute nur im Stadion waren. Das ist natürlich seit der Bundesliga anders. Und genau, bin seitdem Leipzig-Fan und auch regelmäßig mal auswärts dabei mit Kumpels und ja, aber genau, Sprüche muss man sich natürlich immer mal anhören, wobei jetzt in meinem Freundeskreis eher weniger, aber allgemein, wenn man drüber spricht, kommt natürlich immer mal was, aber ja, ich glaube, da muss man auch als Leipziger inzwischen drüber stehen. Ich glaube, was der Verein hier auch für die Menschen in der Region macht und auch für den Fußball, auch viele Jugendspieler ja aus Leipzig, die dann immer zu anderen Vereinen gehen und da auch in der Region den Fußball fördern, ich glaube, das sind auf jeden Fall echt coole Sachen und hier dauerhaft attraktiven Fußball einfach zu sehen in der Bundesliga und auch Champions League Gegner, die herkommen, das ist, ja, das macht einfach riesig Spaß. Ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die neue Saison. Nächsten Samstag wieder Heimspiel gegen Gladbach. Bin auf jeden Fall schon hyped. Ja. Und ja, da kommt auf jeden Fall dann Kickbase auch immer ins Spiel, dass man nochmal mehr mitfiebert im Stadion, wenn man irgendwie eigene Spiele hat. Hab mir jetzt auch gestern den ersten Leipziger eingepackt, werde ich dann später vielleicht nochmal drauf kommen.
Ah ja. Wer ist es?
Das kann ich vielleicht schon mal sagen, es ist Gruder.
Okay.
Also auf Gruder habe ich persönlich sehr Bock, ist ein geiler Spieler.
Ich auch.
Das ist, ja, man weiß, was er auch bei Mainz schon gemacht hat. Und die Ansätze hat man letzte Saison ein bisschen gesehen, jetzt in der Vorbereitung, Testspielen und Pokal auch schon. Also ich glaube, der könnte richtig Spaß machen. Genau, aber ja, Kickbase bin ich auch schon lange dabei. Wir haben jetzt seit 5 Jahren auf jeden Fall eine aktive Liga. Davor habe ich auch schon immer mal gespielt. Mhm. Aber seit 5 Jahren ist unsere Yogis 11-Runde am Start. Liebe Grüße auch da in die Runde. Ich habe 3-mal gewonnen in den 5 Jahren, also würde sagen, meine Vita ist da auch recht gut. Inzwischen ja, 2-mal in Folge, letztes Mal in der 18er Liga. Und dann haben aber 5, 6 Leute jetzt die Liga verlassen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Angst vor mir haben, aber zumindest, ja, jetzt sind wir nur noch 12 oder 13, glaube ich, die Saison, aber macht auf jeden Fall Bock und habe auch schon wieder Lust auf die neue Kickbase-Saison.
12 oder 13 ist ja auch auf jeden Fall immer noch eine gute Anzahl auf jeden Fall. Aber mit ja, 18 Props an dich auf jeden Fall.
Danke, danke. War eine gute Aufholjagd, obwohl ich viel zurücklag und aber irgendwie noch 2000 Punkte gut gemacht in den letzten 10 Spieltagen.
Das ist
war
stark.
Dann echt sehr, sehr gut. Lief sehr gut am Ende.
Es ist gut. Es macht Hoffnung, wenn man sich das irgendwann, wenn man sich daran erinnert, irgendwann, wenn man weit zurückliegt, dass man doch noch aufholen kann, weil man ja immer denkt, ja, jetzt ist eh schon gelaufen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ihr sprecht ja auch immer mal drüber, so wie viele Punkte kann man noch aufholen. Und da ist schon immer einiges drin. Also 200 bis 300 am Spieltag kann schon mal realistisch sein. Dann über 10 Spieltage kann man echt noch gut was aufholen,
ja,
wenn es gut läuft.
Ja, dann muss aber auch jeder Spieltag laufen.
Ja, das muss, ne, im Durchschnitt, also ja, muss dann
ja
schon sehr gut laufen, das
ja
stimmt.
Gut, und bevor wir richtig reinstarten, habe ich nochmal einen kurzen Ablaufplan. Einmal ordnen wir die letzte Saison ein, sprechen über den Status quo und die Vorbereitung inklusive Transfers und Testspiele, geben euch einen detaillierten Ausblick auf die Saison inklusive MVP, Dauerbrenner, Hidden Jam, Top 11 und dann schließen wir mit deiner Saisonprognose. Machen wir mal einen ersten Mood-Check. Wie ist denn die Stimmung im Verein? Wie optimistisch gehst du denn Stand jetzt in die neue Saison?
Ja, also ich würde sagen, noch etwas verhalten optimistisch. In der Sommerpause, das war ja schon überraschend nach einer eigentlich sehr guten Saison mit Platz 3 unter Ole Werner, der die Mannschaft wieder gut stabilisiert hat. Du hast am Anfang gesagt, na, davor das erste Mal die europäischen Plätze verpasst seit dem Bundesliga-Aufstieg. Und ich finde, da hat letztes Jahr Ole Werner echt wieder gut Stabilität reinbekommen. Natürlich, man konnte sich auf die Bundesliga fokussieren, weil man eben keine Dreifachbelastung hatte. Aber dennoch, wieder für die Champions League qualifiziert und Platz 3 fand ich eine sehr gute Leistung. Und deswegen bin ich da etwas verhalten. Und auch mit dem neuen Trainer Demichelis, ja, der hat jetzt als Trainer jetzt noch keine so große Vita. Klar, man kennt ihn auch noch als Spieler. Aber er war ja bei RCD Mallorca, da hatte er 1,5 Punkte pro Spiel, glaube ich, als Schnitt, also ist jetzt auch nicht überragend. Davor in Argentinien bei River Plate hat er wohl sehr gute Saisons gehabt, mit fast einem 2er-Punkte-Schnitt. Aber ja, es ist halt auch die argentinische Liga, ne? Also da, glaube ich, muss man schon schauen, was kommt da jetzt. Aber ja, grundsätzlich bin ich trotzdem recht optimistisch, jetzt vielleicht nicht für irgendwie ganz eine super Saison, weil du hast ja auch schon angesprochen, einige Spieler verloren, natürlich mit Diamandé als Fixpunkt in der Offensive letzte Saison. Da wird sich jetzt erstmal zeigen müssen, wie man das ersetzen kann, wie das Leipziger Spiel jetzt ist und ja. Gerade auch einige Stammkräfte. Wird auf jeden Fall spannend. Ich bin trotzdem, ja, sage ich mal, verhalten optimistisch. Und das, was man jetzt in den letzten Spielen gesehen hat, plus wir hatten jetzt auch zumindest den Luxus, dass wir jetzt auch schon über die erste Pokalrunde sprechen können. Da können wir nochmal drauf eingehen. Glaube ich, ja, hat man schon gut gesehen, was auch unter Demichelis das erwartete Spiel ist. Ich denke, es wird recht ähnlich zu dem typischen RB-Spiel sein mit Home Pressing, aber dann auch schnellen Ballgewinn und Spiel über die Flügel. Also ja, eigentlich den attraktiven Offensivfußball, den man von Leipzig erwartet.
Ja, zum Trainer nochmal. Es war ja nämlich, also wahrscheinlich nicht nur für Außenstehende, sondern auch für euch schwer nachvollziehbar, wieso überhaupt ein neuer Trainer geholt würde, weil er ja einen sehr guten Punkteschnitt hatte. Ich glaube, den besten Punkteschnitt der Vereinsgeschichte. Und wie guckt man da als Fan drauf? Bist du unzufrieden? Bist du zufrieden, weil du sagst, okay, du willst wieder aggressiveren, intensiveren Fußball? Oder wie wirkt es auf dich?
Also ich bin da eher unzufrieden. Ich würde mir wünschen, dass da jemand mal länger bleibt. Wenn man da jetzt noch ein Stück zurückgeht, fand ich zum Beispiel Marco Rose war hier in Leipzig eigentlich eine super, also er ist auch Leipziger, ja, war eine gute Identifikationsfigur. Ich finde auch mit ihm hat man sich zu schnell getrennt. Ich finde leider, dass es ein allgemeiner Trend ist so im Fußball, dass die Trainer echt, echt super schnell in Frage gestellt werden.
Ja.
Da würde ich mir manchmal wünschen, dass man noch mal ein bisschen länger eine Chance gibt. Und auch gerade so beim Saisonwechsel, ja, fand ich auch jetzt einen komischen Zeitpunkt. Das ist jetzt ja wirklich so leistungsmäßig eigentlich nichts, wo man sagen konnte, da hat er irgendwie nicht performt. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es irgendwie da interne Schwierigkeiten gab, weswegen man gesagt hat, okay, es passt irgendwie nicht mehr. Aber ja, also fand ich schon ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt.
Ja.
Und ja, würde mir wünschen, dass man da mal längerfristig auf jemanden setzt. Aber das ist, ich glaube, irgendwie in der heutigen
zu schnelllebig.
Schwieriger.
Ja.
Zu schnelllebig.
Aber wie wirkt der neue Trainer? Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, einen Kommentar, dass er ihm Riera-Vibes gibt. Stimmt es, oder?
Ja, also so weit würde ich nicht gehen. Okay. Also ich habe mir zumindest die Pressekonferenz vor dem Pokalspiel habe ich mir angeschaut und ich glaube, Riera hat schon noch krassere Sachen rausgehauen auf Pressekonferenzen. Also da ist er schon noch, finde ich, ordnet er schon gut ein. Hat aber schon auch ein paar interessante Aussagen gehabt, also Zu- und
Ja.
Abgänge weiterhin möglich, hat er auf jeden Fall nochmal unterstrichen. Also auch
Okay.
Abgänge, weil er teilweise auch nach Spielern gefragt wurde, wie einen Vermehren. Ne? Der wurde auch für viel Geld geholt, scheint aber auch keine Zukunft zu haben. Konrad Harder scheint er irgendwie nicht zu mögen, ich weiß nicht wieso, aber der
Ja.
scheint einen sehr schwierigen Stand zu haben. Da wird auch gesagt, dass er wahrscheinlich eher sogar noch den Verein verlässt. Der hat sich auf der Pressekonferenz ja schon für Gummis im Sturm auf der Neun festgelegt. Das fand ich schon recht erstaunlich, wenn du noch einen Konrad Harder im Kader hast.
Ja.
Ich weiß nicht, was da die Themen sind. Da hat er dann nur was gesagt, dass man da irgendwie im Vier-Augen-Gespräch gesprochen hätte und dann wurde sich auf Gummis festgelegt. Wie auch immer man das interpretiert.
Ja.
Nein, aber ja, ansonsten finde ich es bis jetzt noch trotzdem schwierig, so komplett das einzuordnen. Ich habe jetzt noch nicht viel ja gesehen von Demichelis, aber ja, zumindest das Pokalspiel ergebnismäßig war ja erstmal sehr positiv. Von daher gehe
Das
ich
stimmt.
erstmal verhalten positiv in die Saison.
Ja. Bevor wir über die letzte Saison nochmal vermehrt sprechen, hier noch eine kleine Werbeunterbrechung.
Unser heutiger Partner der Episode ist Prep My Meal. Und wir bei Kickbase arbeiten ja auch teilweise aus dem Homeoffice. Und gerade jetzt während der Vorbereitungszeit haben wir relativ wenig Zeit, uns mittags was Frisches zu machen. Unser Partner Prep My Meal kommt genau da ins Spiel. Ich hatte die Chance, bevor ich euch jetzt davon erzähle, das Ganze mal zu testen. Und die letzten 3 Tage hatte ich Folgendes zum Mittag. Proteinfusilli mit Zitronengrassoße, Kürbiscurry und heute die vegane Proteinpasta Bolognese. Mein Favorit schon mal reingeschmissen, die vegane Bolo Baba, sage ich euch. Und das Gute ist, die schmecken nicht nach klassisch TK, was ich so im Kopf hatte. Die schmecken wirklich wie frisch gemacht, als hätte ich 2 Stunden davor am Herd gestanden oder hätte sogar einen Private Chef wie manche Fußballprofis. Die Meals sind proteinreich, nährstoffreich und in unter 10 Minuten fertig auf deinem Teller. Solltest du Hunger bekommen haben, kein Ding, wir von Kickbase haben eine Kooperation rausgeschlagen. Mit dem Code KICKBASE maximalen Rabatt auf eure Bestellung. Link zu prepmameal.com findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit.
Wir kommen zur letzten Saison. Ihr habt nicht europäisch gespielt, ein paar Abgänge. Rückblickend hattet ihr aber wahnsinnige Neuzugänge, vor allem Jan Diomande. Wie schmerzhaft ist der Abgang als Fan, auch wenn es erwartbar war?
Ja, natürlich Wahnsinn, was er für eine Saison gespielt hat. Ich weiß nur, dass wir vor einem Jahr ja auch drüber gesprochen hatten. Und ich hatte vor einem Jahr, glaube ich, das erste Testspiel oder zweite Testspiel von Leipzig gesehen, wo man das erste Mal ihn in Aktion gesehen hat, wo er auch schon richtig abgegangen ist. Ich glaube, mit 2 oder 3 Toren und Vorlagen, wo man schon gesagt hat, okay, der sieht aus, als kann er sehr gut Fußball spielen, gutes Dribbling. Aber trotzdem, dass er dann so einschlägt, ich glaube, das hätte keiner gedacht. Und ja, aber da staune ich dann auch, also irgendjemand in Leipzig muss es ja zumindest vielleicht geahnt oder gesehen haben, weil ich meine, du hast es angesprochen, er hatte 1,5 Millionen Marktwert letzten Sommer, wo man schon 20 Millionen gezahlt hat. Ich glaube, gab es auch ein Interview von David Raum oder so, wo er auch am Anfang so war, so, warum haben wir so viel für ihn bezahlt? Und dann meint er so, ja, dann habe ich ihn das erste Mal beim Training gesehen und dann wusste ich warum. Also sowas in der Art hat er auf jeden Fall auch gesagt. Und ja, dann war er halt super schnell gesetzt auf dem Flügel. Und es hat sich dann angedeutet, eigentlich am Ende der Saison und auch mit der WM, wo er auch nochmal sehr gut gespielt hat für die Elfenbeinküste, dass da auf jeden Fall Vereine anklopfen und zumindest gut finanziell hat man da, glaube ich, wirklich das Maximale rausgeholt. Also nach einer krassen Saison, dass da jemand 125 Millionen zahlt, ist ja eigentlich auch absurd, finde ich. Also das ist schon Wahnsinn. Ich meine, kann ja immer noch sein, dass er sich mal größer verletzt oder dass er dann doch nicht so funktioniert, vielleicht bei einem noch größeren Verein. Von daher, ja. Aber er reißt natürlich schon eine große Lücke und da würde ich sagen, fehlt jetzt auf jeden Fall noch jemand für Flügelpositionen. Aber es gibt ja auch schon wieder ein paar neue Transfergerüchte, da werden wir später nochmal zusprechen, denke ich.
Ja. War Diomande auch so das Highlight für dich der Saison? Oder gibt es da noch ein anderes?
Boah, ja, also spielerisch auf jeden Fall. Also ihn spielen zu sehen, auch im Stadion, das ist schon, das war schon Augenweide, wie er da durch die Verteidiger durchspaziert ist teilweise. Natürlich hat auch nicht jedes Dribbling immer funktioniert am Anfang. Es gab da auch immer noch viele Situationen, wo man sich denkt, okay, ja, vielleicht den Ball nochmal abspielen können, aber das war, fand ich schon krass und vor allen Dingen auch körperlich sehr beeindruckend. Jetzt nicht nur agiler, sage ich mal, Flügelspieler mit Dribbling, sondern er war auch körperlich super stark und robust. Mhm. Also er hat auch super Zweikämpfe geführt. Das Gesamtpaket, ja, hat gestimmt. Also das war, ja, hat Spaß gemacht. Den werden wir hier auf jeden Fall vermissen. Auch klar, eine Saison, ja, das ist auch immer sehr kurzweilig, aber reiht sich auf jeden Fall ein in eine Liste echt sehr guter Spieler, die hier in Leipzig, ja, sage ich mal, groß geworden sind und dann den Verein zu einem Top-Club nochmal verlassen haben.
Ja. Ja, ich weiß auch noch, letztes Jahr im Podcast, als du die Einsendung geschickt hast, du hast Baumgartner empfohlen. Und
ich wollte mich jetzt nicht selber loben, aber...
Doch, es ist mir eingefallen und ich habe daran nicht geglaubt, beziehungsweise Anton und ich haben beide nicht so dran geglaubt. Und meine Güte, ist er eingeschlagen, 21 Scorer sind es geworden. Ich bin gespannt, ob du dieses Jahr einen ähnlichen Call für uns hast, den so niemand auf dem Schirm hat.
Ja, mal schauen. Das war natürlich, also das hat echt sehr gut funktioniert. Ich weiß ja noch, ich glaube ein, zwei Spotify-Kommentare, die haben auch gesagt, was labert der da, aber ich sage,
hätten
also,
okay, wir mal auf dich gehört.
Gib dir mal, ein paar Wochen. Also wenn da vielleicht ein oder zwei Kickbase-Manager oder Managerinnen draußen sind, die Baumgartner eingepackt haben, dann könnt ihr auch gerne mal kommentieren, würde mich natürlich freuen.
Ja.
Ich glaube, da hat man echt einen Stil gemacht. Der war ja, ich glaube, bei 2 Millionen Marktwert, als ich das
ja,
gesagt habe.
Ja, unglaublich. Unglaublich.
Dass er natürlich auch so eine Saison spielt, da bin ich ja auch ehrlich, dass er jetzt 21 Scorer macht, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt war er halt da auch so die erste Option für die Position, die ja Xavi Simons verlassen hatte.
Mhm.
Und ich glaube, da hat man noch ein bisschen gedacht, okay, sie werden ja vielleicht nochmal irgendjemanden so in den Kaliber von Xavi Simons holen. Kam dann aber nicht. Und auf einmal war Baumgartner der Mann, der da gebraucht wurde und hat echt eine super Saison gespielt. Ich hoffe, er kommt jetzt auch bald wieder zurück, aber jetzt zumindest Anfang der Saison wird er leider noch fehlen.
Ja, das stimmt. Aber dann haben ihn, wenn er zurückkommt, zumindest wieder alle auf dem Schirm.
Ja, da weiß man jetzt zumindest, was er kann.
Ja, ich weiß auch noch, ich war noch auf jeden Fall überzeugt von Bakayoko. Ich dachte Anfang letzter Saison, dass er eher einschlagen wird als Diomande. Und am Anfang der Saison war er auch noch 22 Millionen wert, stand dann aber nur 8 Mal in der Startelf und ist ja jetzt stark gesunken. Glaubst du, dieses Jahr können wir mehr von Bakayoko erwarten?
Ich glaube, auf jeden Fall mehr. Also ich denke, viel weniger geht auch nicht. Er hatte natürlich echt die außergewöhnliche Konkurrenzsituation mit Diomande. Also links auf den Flügeln war Nusa gesetzt, das heißt rechts, am Anfang hatte Bakayoko ja noch ein paar Einsätze bekommen, aber immer sobald dann Diomande eingewechselt wurde, hat halt Diomande gezaubert und dann hat Diomande ihn abgelöst.
Ja.
Jetzt stehen wir ein bisschen wieder vor der Situation, okay, ist dann Bakayoko vielleicht der die Rolle einnehmen kann? Zumindest für die ersten Spiele, glaube ich schon. Er hat ja jetzt auch Testspiele und Pokal gestartet. Aber ja, da sich ja auf dem Transfermarkt noch was tut, glaube ich, wird es da auf jeden Fall auch wieder viel Rotation geben. Aber zumindest für den aktuellen Marktwert, ich glaube um die 10 Millionen, finde ich preis-leistungsmäßig Bakayoko für den Anfang der Saison noch sehr interessant.
Mhm. Ist schon mal interessant. Und wir haben ja auch eben Dreifachbelastung. Ist ja nicht mehr nur Bundesliga, es wird ja auch viel rotiert werden. Glaubst du, die Dreifachbelastung wird Kickbase-Manager brechen? Weil wir waren ja schon sehr verwöhnt mit den Leipzigern letzte Saison.
Also ich glaube leider schon, dass das ist ja immer ein Thema für Kickbase-Manager bei den Vereinen, die international spielen. Gerade jetzt auch seit dem Ligasystem der Champions League, wo es ja nochmal 2 Spiele in der Gruppenphase mehr sind, also ja 8 Spiele allein in der Ligaphase, wird das auf jeden Fall ein Thema auch bei Leipzig werden. Und da kann ich mir auch vorstellen, um da mal ein Beispiel zu nennen, dass auch ein ja, gestandener Willi Orban, der vermutlich in seine letzte Saison geht, mit seiner Erfahrung vielleicht eher mal in der Champions League gefragt ist und dann zum Beispiel in der Bundesliga mal rausrotieren könnte. Was für Kickbase-Manager natürlich dann ja blöd ist. Aber ja, ich fürchte, dass das auf jeden Fall ein Thema wird für die Rotation. Nur wenige Spieler da komplett alles durchspielen werden.
Ja, leider. Gut, aber wir schließen die Saison ab. Welche Erkenntnis soll denn die neue Saison 26-27 am stärksten prägen?
Ja, also Erkenntnis, ich würde sagen, was man auch letzte Saison gut gesehen hat, oder vielleicht auch schon die mehrere letzte Saisons, dass sich die Scorer und Torschützen insgesamt bei RB gut verteilen, würde ich sagen. Also es gab jetzt länger nicht mehr den einen Stürmer wie ganz am Anfang in Timo Werner in seinen guten Zeiten, der jetzt irgendwie alle Tore macht und Emil Forsberg als Vorlagengeber. So, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Es verteilt sich mehr in der Offensive und auch im Mittelfeld. Das heißt, es gibt jetzt vielleicht nicht den einen Spieler, auf den man setzen kann, wo man weiß, der wird 20 Tore machen. Das sehe ich aktuell nicht im Kader. Aber dafür hat man, glaube ich, viele Spieler, 4, 5, 6 Spieler in der Offensive, die ja da attraktiv sind und immer für Torbeteiligungen gut sein werden. Ich glaube, das wird auch die Saison ein bisschen prägen.
Dann kommen wir mal zum Status quo und danach zur Vorbereitung. Erstmal die Abgänge. Ich würde die einmal vorlesen. Luis Openda nach der Leihe von Juventus Turin hat die Kaufpflicht von 42 Millionen gezogen. Peter Gulaschi wechselt zu Villarreal für 2 Millionen. Jan Diomande, angesprochen, wechselt zu Real Madrid für 125 Millionen. Xaver Schlager wechselt ablösefrei zu Nottingham Forest. Friedrich Jeckel nach einer Leihe von Eintracht Braunschweig wird er von ihnen ablösefrei verpflichtet. Und Robert Ramschak, glaube ich, oder ja, wechselt nach mehreren Leihen in die zweite Bundesliga ablösefrei nach Slowenien. Dann haben wir auch noch ein paar Leihen. Einmal Timo Schlieg, der wechselt zu SC Werl. Ota Yamamoto habt ihr neu verpflichtet, wurde jetzt wieder erneut an die japanische Liga verliehen, wo er auch schon von seinem alten Verein verliehen worden war. Dann haben wir Elmas, der wechselt auf Leihbasis zu Atalanta Bergamo und Rett Rüder wechselt auf Leihbasis zu PSV Eindhoven mit einer Kaufoption. Und zurück zum Stammverein ist Kostas Nedeljkovic, ist zu Aston Villa. Gibt es noch Gerüchte? Wir haben ja schon drüber geredet, also Harder könnte den Verein verlassen. Da ist ja, glaube ich, Galatasaray im Spiel.
Ja, also Konrad Harder würde ich bei Kickbase aktuell die Finger von lassen. Es sieht eher danach aus, dass Demichelis nicht mit ihm plant und ja, er nochmal den Verein verlassen könnte. Finde ich persönlich auch sehr schade, also eigentlich auch ein sehr vielversprechender Spieler. Verstehe ich auch nicht so wirklich, warum er da nicht so wirklich funktioniert in der Offensive oder auch wenig Chancen bekommt. Aber ja, es ist... Das ist, glaube ich, leider jemand, von dem man sich eher trennen sollte. Also Kickbase bezogen, ja. Jetzt menschlich oder spielerisch bezogen, kann ich es jetzt nicht alles beurteilen. Aber ja, und zusätzlich, genau, Vermehren würde ich vielleicht auch noch nennen. Der ist aktuell ja noch im Verein und im Kader.
Ja.
Aber dadurch, dass das Mittelfeld und auch die Position so stark besetzt sind, kann man davon ausgehen, dass er vielleicht auch nochmal verliehen wird. Ja, er wäre vielleicht Konkurrenz zu Nicolas Seibald auf der Position, aber ja, da Seibald auch absolut gesetzt ist, man da auch noch mehr Alternativen im Mittelfeld hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass Vermehren auch noch den Verein verlassen wird.
Ja.
Genauso wie ein Abdul Kone, Innenverteidiger, der wurde im Januar ausgeliehen. Was heißt ausgeliehen, sorry, der wurde gekauft von Stade Rennes für 17 Millionen sogar, noch ein sehr junger französischer Innenverteidiger, dann wieder nach Stade Rennes verliehen. Aktuell ist er noch im Kader, aber ich vermute, dass er da auch nochmal verliehen wird, nochmal mehr Erfahrung, Spielpraxis zu sammeln. Aber vielleicht könnte man in ein oder zwei Saisons, vielleicht wird man da nochmal mehr über ihn reden. Genau. Aber ansonsten hast du die Abgänge, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Es waren auch einige. Und ja, wir haben gesagt, was, also neben Diamandé würde ich vielleicht auch nochmal erwähnen, dass ein Xaver Schlager und ein Gulaschi, glaube ich, am meisten wehtun, die ja auch absolute Stammkräfte waren. Also gerade im Tor natürlich jetzt nach sehr langer Zeit da ein Torwartwechsel. Gulaschi war immer ein super Rückhalt, wo ja auch letzte Saison schon spekuliert wurde, okay, nimmt da Van der Voort die Position ein. Da ging auch noch kein Weg an ihm vorbei. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt wird Van der Voort das machen als neue Nummer 1. Aber das sind schon drei große Stammkräfte, die wir verloren haben, was natürlich schon wehtut.
Ihr habt aber ja auch ein bisschen nachgelegt. Ich würde einfach vorlesen und du kannst gerne einhaken, auch ihre Kickbase-Relevanz. Also Nummer 1, Maxim Estef, kommt vom FC Burnley für 25 Millionen. Wie schätzt du ihn ein und seine Relevanz?
Neuer Innenverteidiger. Also erstmal zu ihm. Ja, er ist 24 Jahre, er ist Linksfuß, Franzose, 1,93. War Stammspieler bei Burnley in der Premier League. Hat letzte Saison 34 Spiele gemacht. Ich habe nachgeschaut, insgesamt hat er schon 100 Spiele für Burnley gemacht. Ich glaube, für das Alter schon auch stattlich. Und in der Premier League, beziehungsweise, ich glaube, eine Saison waren sie auch in der Championship, also zweite englische Liga, aber zumindest die letzte Saison war komplett in der Premier League. Ist ein sehr vielversprechender Innenverteidiger. Ich denke, er wird perspektivisch schon eine große Rolle spielen. Für diese Saison ist es aber auch abhängig davon, ob Lukeba bleibt. Ja, also Stand jetzt sieht es so aus, als ob Lukeba im Verein bleibt, aber auch um ihn gab es oft Gerüchte. Ja, wir hatten jetzt bei den Abgängen noch nicht genannt. Er spielt, er ist ein sehr guter Spieler, aber er hat auf jeden Fall auch schon mal einen Wechselwunsch hinterlegt. Das heißt, ich glaube, sollte da auch ein Verein bereit sein, eine größere Summe zu bezahlen. Könnte auch Lukeba den Verein verlassen, grundsätzlich. Und da wäre natürlich dann Maxim Estef sofort sehr gefragt. Gehen wir jetzt davon aus, dass Lukeba bleibt. Dann sehe ich am Anfang Lukeba und Orban als gesetztes Innenverteidiger-Duo und Estef aber als erste Option und auch in der Rotation natürlich interessant, wie wenn angesprochen, vielleicht dann Willi Orban mal rausrotiert in der Champions League-Woche und dann vielleicht ein Estef eher in der Bundesliga spielen wird.
Okay, aber du siehst ihn jetzt nicht gesetzt in der Startelf, sondern wirklich eher, wenn eine Rotation ins Spiel kommt.
Ja, also aktuell sehe ich ihn nicht gesetzt in der Startelf. Da wird Lukeba noch weiter die Nase vorn haben.
Okay, gut. Machen wir weiter. Rocco Reitz kommt von Borussia Mönchengladbach für 20 Millionen.
Ja, auch sehr spannender Spieler. Ist auch ein Transfer, über den ich mich sehr gefreut hat. Soll, glaube ich, auch so der Schlagerersatz sein oder wurde als Schlagerersatz verpflichtet. Hier sehe ich deutlich mehr Potenzial und Relevanz für Kickbase. Gerade weil wir wahrscheinlich ja im 4-3-3-System spielen werden. Das heißt ja, drei Positionen im Mittelfeld und Schlager auf der 8 auf jeden Fall gute Chancen hat, da Stammspieler zu werden. Also da sehe ich tatsächlich sehr gute Chancen, dass er in der Top 11 bei RB ist.
Gut, machen wir weiter. Jan Nyland kommt ablösefrei von Sevilla.
Ja, man hat es bei der WM gesehen, bei Norwegen, hat super WM gespielt. Er ist aber Ersatztorhüter, also Van der Voort ist die Nummer 1, aber ich glaube, da haben wir zumindest einen sehr, sehr guten Backup. Vielleicht wird er im Pokal ein Spielzeit bekommen, vielleicht auch mal in einem Champions League-Spiel, aber in der Bundesliga und grundsätzlich ist Van der Voort die Nummer 1. Ja. Also keine Kickbase-Relevanz.
Genau, und dann kein Neuzugang, aber Brian Gruder verlängert seine Leihe. Da kommen wir natürlich später noch drauf zu sprechen, auf ihn. Und außerdem nach Leihende zurück sind Arthur Vermeeren, Abdul Kone, Jonathan Norby und Masanga Bungi. Und dann ist ja die Gerüchteküche ganz schön am Brodeln bei euch. Also erstmal vom Tisch sind ja El Mala und Diego Moreira. Mit denen ist es jetzt nichts geworden. Aber ihr sucht natürlich weiter nach einem Ersatz für Diomande und da ist ein Nkunku wieder ganz oben auf der Liste. Es geht um eine Leihe für 4 Millionen mit Kaufoption für 28 Millionen und es scheint ja schon eine mündliche Einigung gegeben zu haben. Der Medizincheck steht an. Was sagst du dazu? Es wäre natürlich ein Brecher, ne?
Das wäre ein Brecher. Also Christopher Nkunku, boah, das wäre geil. Also würde mich sehr freuen. Der hatte so eine gute Zeit hier in Leipzig. Ich glaube, alle, die damals auch schon Kick-Bass gespielt haben, werden ihn auch in Erinnerung haben. Ich hatte ihn damals auch eine Saison im Team, weiß ich noch sehr gut. Und also das war auf jeden Fall ja auch immer sehr, sehr stark. Ich glaube, er hat 2 Saisons in Folge über 20 Torbeteiligungen in der Bundesliga gehabt. Einmal war er auch Torschützenkönig, zusammen mit Niklas Füllkrug, der auch wieder in der Bundesliga zurück ist. Also vielleicht ist das die Saison auch der Comebacks in der Bundesliga. Werden wir sehen, ob Füllkrug und Nkunku dieses Jahr wieder Torschützenkönig werden. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie an so eine gute Saison anknüpfen. Aber ja, also das wäre echt ein starkes Comeback. Er hat ja jetzt beim AC Mailand gespielt. Ich habe mir da auch noch mal kurz angeschaut, wie so seine Statistik der letzten Saison war. Er hatte 32 Einsätze, also schon Stammspieler, würde ich sagen. Waren jetzt nicht alle von Anfang an, aber und 10 Torbeteiligungen, also 7 Tore und 3 Vorlagen. Ich denke auch ausbaufähig natürlich für das, was er auch schon mal geleistet hat. Aber auf jeden Fall wieder besser als ja, seine Zeit bei Chelsea, die er ja nach RB hatte. Also von Leipzig war er damals ja für 60 Millionen zu Chelsea gewechselt. Da in diesem Riesenkader von Chelsea und auch einer Verletzung weniger Spielzeit gehabt. Das Gefühl bei AC Mailand ist er jetzt wieder, ja, auf jeden Fall besser gewesen. Und ja, wäre natürlich echt ein cooles Comeback für Leipzig. Und es sieht echt so aus, als könnten wir das in den kommenden Tagen als, ja, finalen Deal hören. Auf Twitter auf jeden Fall auch schon gelesen, dass es wohl die Einigung gibt. Und ja, sollte da beim Medizincheck nichts passieren, Stichwort Aslani, der ja auch schon eigentlich da war und ja, wo man dann nach dem Medizincheck gesagt hat, nee, wir sehen doch von der Verpflichtung ab, dann werden wir wohl Christoph und Kunku wieder in der Kickbase abhaben. Und ich glaube, das könnte Spaß machen.
Ja, ich bin dann sehr gespannt, wie teuer er auch sein wird, weil natürlich kriegt man direkt Flashbacks, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich kann mir noch nicht vorstellen, weil du hast ja auch gesagt, 7 Tore, 3 Vorlagen ist jetzt nicht so berauschend. Kann natürlich sein, dass er, wenn er wieder im gewohnten Umfeld ist bei Leipzig, dass er sich da wieder wohlfühlt. Was ich mich auch gefragt habe, wo oder für wen könnte das Startelf aus bedeuten? Wo würde er eingesetzt werden? Weil natürlich sucht ja eigentlich einen Stürmer, er ist jetzt kein klassischer Stürmer. Welche Position würde er bekleiden? Was glaubst du?
Ja, auch spannend. Also er ist ja auch sehr vielseitig einsetzbar. Er hat bei Mailand aber auch als Mittelstürmer gespielt. Viel. Er hat viel als Mittelstürmer gespielt und auch viel als hängende Spitze.
Ja, immer
Das
im
heißt,
Mittelstürmer
er
wie gespielt, ne?
könnte, ja, ich glaube schon, ja.
Ja.
Das heißt, er könnte schon auch auf der neuen starten im Sturm. Das heißt, das wäre dann Konkurrenz zu Romulo hauptsächlich. Oder auf dem rechten Flügel wäre jetzt Stand jetzt Konkurrenz zu Bakayoko, kann aber auch im Mittelfeld spielen. Und wenn man dann doch mal auch wieder auf das 4-2-3-1 gehen, wäre natürlich auch ein sehr guter Zehner. Ja, es ist sehr flexibel. Aktuell sehe ich aber am ehesten, dass er auf dem rechten Flügel oder im Sturm starten könnte.
Würdest du ihn dann auch gesetzt sehen in der Startelf, wenn er kommt?
Das ist sehr schwer zu sagen.
Ja.
Ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt länger auch nicht spielen sehen. Natürlich habe ich jetzt noch im Kopf, wie er gespielt hat bei Leipzig. Also wenn er so spielt, dann ist er auf jeden Fall gesetzt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt direkt, also Spieltag 1 wahrscheinlich sowieso nicht. Kommt jetzt darauf an, auch wie schnell natürlich der Transfer über die Bühne geht. Er wird sicherlich dann erstmal über Einwechslungen kommen. Aber wenn sich da herauskristallisiert, dass er ja, wieder auch zu alter Stärke kommt, dann würde ich ihn auf jeden Fall als gesetzt sehen. Aber kurzfristig, die ersten Spiele, glaube ich, dass da, ja, jetzt auf die Position gesprochen, dass da ein Romulo und ein Bakayoko erstmal noch starten werden.
Und kannst du dir vorstellen, dass er Standards übernehmen würde oder denkst du, die bleiben bei Raum?
Ich glaube, die bleiben bei Raum. Also Raum ist ja jetzt auch seit einem Jahr als Kapitän. absoluter Führungsspieler und Stammspieler. Ich glaube, das bleibt weiter bei Raum. Bei,
sehr gut.
Ja, vielleicht manchen kürzeren Freistößen, ja, könnte ich es mir vielleicht vorstellen, aber gerade Ecken oder Flankenfreistöße, das wird weiter Raum übernehmen.
Aufatmen bei Raumbesitzern. Gut, und dann habt ihr auch noch für den Belgier Fernandes Pardo ein Angebot eingereicht bei Lille. Soll sich um eine Ablöse für rund 35 Millionen handeln, ist ein zentraler Stürmer. Wie konkret ist das?
Ja, ich habe das auch gelesen. Philipp Hinze bei X hat geschrieben, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt und RB beide Spieler holen möchten. Also es sieht wirklich danach aus, dass man Nkunku und den Fernandes Pardo holen möchte als zwei Verstärkungen für die Offensive. Der Fernandes Pardo ist ja dann, ja, also er ist auf jeden Fall Stürmer. Er ist erst 21, also ich sag mal altersmäßig, Nkunku ist ja inzwischen schon 28, da ist Pardo noch eher ja, jemand auch für die ja, Perspektive oder der auch noch sehr viel Potenzial hat. Ist auch sehr viel Geld. Natürlich, man hat auch gute Einnahmen noch aus dem Diamondé-Verkauf und ich glaube, jetzt schaut man einfach wieder, dass man das Geld wieder möglichst ja, clever investiert in einmal einen jungen, talentierten Spieler, den man kauft, der noch sehr viel Potenzial hat und einmal in einen ja, Nkunku erstmal als Laie, als Soforthilfe oder als erhoffte Soforthilfe und wenn er zünden sollte, man da auch eine Kaufoption hat. Also ich denke, zwei sehr gute Transfers sollten sie jetzt auch so über die Bühne gehen und mit den beiden, glaube ich, haben wir dann wirklich einen sehr gut besetzten Kader für die Saison.
Ja, also würdest du sagen, sucht man, wenn man die beiden verpflichtet hat, nicht mehr nach Verstärkung oder schaut man sich trotzdem noch um?
Also ich denke, mit den beiden wird man jetzt nicht mehr nach einer Verstärkung suchen. Also ich glaube zumindest nicht in diesem Kaliber, dass da jetzt noch ein Dritter von den Spielern kommt. Dafür muss man ja auch sagen, also ist der Kader ja auch so besetzt, dass wir auf jeden Fall sehr viele Spieler haben, die ja sehr gut sind und die Position spielen können. Und da sollte man dann, finde ich, auch lieber schauen, dass man ja den aktuellen Spielern mehr Spielzeit gibt. Aber natürlich auszuschießen ist es nicht. Aber nach den beiden würde ich sagen, dann vielleicht eher noch die ein, zwei Abgänge wie einen Vermehren, wie einen Konrad Harder, die man dann vielleicht verleiht oder sogar verkauft. Ja.
Okay.
Und vielleicht aber noch kurz zu dem Fernandes Pardo. Ich hatte mir auch noch ein, zwei Statistiken angeschaut. Er spielt ja aktuell bei Lille. Er hat da in 29 Spielen letzte Saison 8 Tore, 5 Vorlagen gemacht, also 13 Scorer in 29 Spielen, sogar einen Tick besser als die Statistik von Nkunku letzte Saison. Mhm. Und hat auch bei der WM für Belgien gespielt. Ja, ist Mittelstürmer, 1,88 groß, also könnte vielleicht auch mal Flanken verwerten, kann aber auch auf beiden Flügeln spielen, also auch sehr flexibel einsetzbar in der Offensive. Ich glaube, das ist das, was man ja, sich auch wünscht mit solchen Transfers. Deswegen auch hier bleibt dann abzusehen, ja, gehen wir mal davon aus, okay, der Transfer findet statt, schlägt er ein, ja, wird sich zeigen, aber das scheint dann wirklich für den Mittelsturm eine Alternative zu sein für Romulo. Also ja, keine guten Neuigkeiten für Romulo, Kickbase-Besitzer.
Ja. Und um Sano ist es ja relativ ruhig geworden, ne? Der wurde ja auch oft mit euch in Verbindung gebracht, aber habe ich jetzt nichts weiter gelesen.
Ja, ich auch nicht. Und zumindest, was ich da gelesen hatte mit um die 50 Millionen, finde ich schon auch sehr heftig für
wahrscheinlich,
einen Sechser. Ich glaube nicht, dass RB jetzt 50 Millionen Euro ausgibt. Das ja, machen sie eigentlich nicht. Also ich glaube, einmal für Xavi Simmons war bisher die Ausnahme. Ansonsten ist man ja schon eher in dem Segment 20 bis 30 Millionen und hohes Entwicklungspotenzial. Deswegen ja, gehe ich ja auch aktuell nicht davon aus, dass da noch dann ein Sano zusätzlich geholt wird.
Ja. Gut, machen wir weiter mit den Testspielen. Ihr habt 5 gespielt und natürlich auch DFB-Pokal, aber erstmal die Testspiele. Habt ihr 3 gewonnen, gegen Leeds United 0-2 verloren und gegen Bayern 1-3 verloren. DFB-Pokal dann aber souverän natürlich gegen Eintracht Trier gewonnen mit einem 6-0. Und es ist ja der Luxus, dass wir jetzt heute erst aufnehmen, nachdem Pokal auch schon absolviert wurde. Und natürlich auch so ein hochkarätiger Test gegen Bayern. Was kannst du denn aus den Spielen mitnehmen? Was sind deine Erkenntnisse? Ist eine A11 erkennbar? Wie ist der Punkteoutput von eventuellen Neuzugängen erkennbar gewesen? Leg gern los.
Yes, also genau, du hast es angesprochen, seit Juli, ja, 5 Testspiele. Die ersten wurden gewonnen, aber auch gegen, ja, sage ich mal, etwas unterklassigere Gegner. Auf die letzten 2 würde ich dann noch mehr eingehen. Das waren auch 2 Niederlagen, ja, einmal gegen Leeds und einmal gegen Bayern im Telekom Cup. Man hat schon gesehen, dass sich da die Mannschaft, Trainer, die Formation und die Idee noch ein bisschen mehr finden muss. Gerade gegen Leeds hatte man ja weniger gute Momente offensiv, ja, kein Tor geschossen. Das sah gegen Bayern schon besser aus. Dem Thiel ist auch gesagt, dass ihm das besser gefallen hat und das mehr in die Richtung geht. Es ist immer noch eine Entwicklung ist auf jeden Fall. Ja, was gegen Bayern vielleicht eher war, man hatte immer so kurze Momente. Man hatte direkt am Anfang erste gute 5 bis 10 Minuten. Dann hatte man am Anfang der zweiten Hälfte wieder sehr gute 5 Minuten oder 10 Minuten. Da würde ich zumindest Bakayoko auch nochmal hervorheben in der zweiten Halbzeit. Er hatte sehr viele Aktionen, gerade in den ersten Minuten, einen Pfostentreffer, sehr viele Schüsse aufs Tor. Hatte dann einen sehr guten Zug zum Tor. Genau, aber ja, ich glaube insgesamt Bayern, also ich schätze sie auch wieder als Übermacht ein in der Bundesliga. Das heißt, es ist jetzt keine, ja, Schande für uns gegen Bayern zu verlieren. Ich glaube, das ist einfach ein sehr harter Gegner. Aber ja, auf die Startelf bezogen hat man da auch schon eine aktuelle A11 erkennen können. Gegen Bayern hatte Maximovic noch gestartet. Über den hatten wir jetzt heute, glaube ich, noch nicht gesprochen. Der hat auf jeden Fall seine Chance auch bekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass Demichelis ihn als auch sehr guten Spieler einschätzt und ihm auch immer mal Chancen geben wird. Aber in der Startelf sehe ich ihn jetzt trotzdem nicht. Dafür ist die Konkurrenz einfach viel zu groß. Und genau, an Bansusi hat auch gestartet noch im Mittelfeld. Ich glaube, das sind so die 2 Spieler, wo ich dann eher nochmal andere sehen würde. Plus Tidiam Gomis hat auf der 9 gestartet. Das würde ich auch nochmal hervorheben. Also sowohl gegen Leeds als auch gegen Bayern. Romulo ist noch angeschlagen, hat einen Schlag abbekommen. Und als erste Alternative hat Demichelis auf Gomis gesetzt. Also fand ich es schon sehr interessant. Von dem scheint er auch viel zu halten. Auch flexibel einsetzbar, aber auch im Sturm ganz gut. Hatte auch ein paar gute Aktionen, auch ein paar weniger gute Aktionen. Im Pokal fand ich ihn dann eher unauffällig, also jetzt auf Gomis bezogen. Er hatte 17 Ballaktionen, keine Torbeteiligung bei einem 6-0. Ich denke, da wäre auch mehr möglich gewesen, dafür, dass er genau ja auch gestartet ist im Sturm. Aber interessanter Spieler. Und im Pokal, ja, 6-0 war souverän, man hat das Spiel ernst genommen. Das war auch das, was Demichelis gefordert hat vorher. Und so, wie sie im Pokal ja, in das Spiel gegangen sind, so ähnlich erwarte ich es eigentlich auch am ersten Spieltag. Da sehe ich eigentlich maximal 2 Veränderungen. Wenn Romulo wieder fit ist, denke ich, wird Romulo erstmal wieder starten im Sturm. Und Rocco Reitz, denke ich, könnte am ersten Spieltag auch für Bansusi in der Startelf stehen, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen.
Okay. Ja, ich wollte gerade fragen. Also gut, wir haben jetzt geklärt, Maximovic, der sinkt auch gerade ungefähr 500.000. Da war ja auch Bakayoko dann besser, beziehungsweise hatte wahrscheinlich sich mehr Chancen erspielt. Also den siehst du vor Maximovic. Aber Bansusi, der steigt ja gerade noch enorm. 350.000 ungefähr. Siehst du dann aber nicht gesetzt? Also du siehst dann Rocco Reitz jetzt, nachdem er genesen ist, wieder vorne?
Ja, also ich persönlich sehe Rocco Reitz vorne, aber natürlich, ne, solange er auch bei Kickbase steigt, ich würde ihn mir trotzdem einpacken. Vielleicht kriegt er auch noch einen Starter, und er wird auf jeden Fall in den ersten 4 Spielen sicherlich noch gut Spielzeit bekommen. Aber perspektivisch, wenn wir jetzt von der Top 11 von RB sprechen, muss ich sagen, sehe ich Bansusi nicht in einer Top 11.
Ja. Okay, gut. Ich habe ihn noch in meinem Team. Ich hoffe, dass ich wenigstens den ersten Spieltag mit ihm machen kann.
Ja,
So.
dann genau, drücke ich dir die Daumen vielleicht für den ersten
Ey,
Spieltag.
danke. Ich mir auch. Sonst sieht es bitter aus. Also, machen wir weiter. MVP-Prognose. Wer wird's bei dir?
MVP, da gehe ich die Saison mit David Raum. Ja, David Raum ist, ich glaube, er ist auch der teuerste Spieler in Kickbase. Er hat letzte Saison 4.400 Punkte abgerissen in 30 Spielen, 150er Schnitt. Ja, er ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Ja, zwar, ich würde sagen, nicht unbedingt nur in der Offensive, aber es laufen einfach so viele Aktionen auch über ihn und durch die Flanken, Ecken, Freistöße. Er ist Kapitän, sehe ich im aktuellen Kader am realistischsten, dass David Raum die meisten Kickbase-Punkte machen wird und MVP wird.
Das freut wahrscheinlich einige Besitzer, weil das heißt, du siehst auch nicht viel Rotation mit Finn Kräfe dann.
Ein wenig. Also natürlich, das ist auch das kleine Risiko, aber ich glaube halt bei den meisten Stammspielern, dass mit Champions League mehr Rotation kommen könnte. Bei Fink Krefeld wurde wieder gesagt, dass er eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat, aber es ist auf der Position, ja, mit der Konkurrenz oder mit David Raum hat er da leider Aussicht auf wenig Spielzeit. Sollte sich David Raum mal verletzen oder irgendwas sein, möchten jetzt nicht hoffen, aber dann ist Fink Krefeld echt ein sehr, sehr guter Ersatz. Aber solange da nichts passiert, dann wird David Raum der Platzhüter sein, hinten links.
Okay, und findest du seinen Marktwert auch für 34 Millionen fair?
Es ist schon teuer, aber ich würde sagen, es ist noch fair. Also für einen 150er Schnitt bei Kickbase, ich glaube, muss man schon mindestens 35 Millionen zahlen. Von daher kann man das schon machen. Bis 37, 38 würde ich vielleicht mitgehen, aber gut, das ist dann immer allgemeine Philosophie, möchte man so einen teuren Abwehrspieler haben, aber der wird euch auf jeden Fall sehr viel Spaß machen und gute Punkte bringen.
Mit Herz habe ich 38 Millionen gezahlt.
Oh, sehr gut. Ist er in deinem Team?
Ja, ich
Ja,
habe ihn
top.
verpflichtet.
Dann ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja,
Bei uns
vielen
war er nicht auf
Dank.
dem Markt, also mal schauen, für wie viel er bei uns weggeht, aber ja, ist schon ein sehr, sehr guter Spieler. Also,
Ja,
glaube ich, jeder
ich
gerne
glaube, viel
kriegt.
günstiger als 38 Millionen ist er, was ich so mitbekommen habe, in den anderen Ligen auch nicht weggegangen. Also ich glaube, da muss man
Ja.
schon ein bisschen was hinblättern. Aber auch
Ja,
zu
das
Recht.
denke ich auch. Ja, zu Recht. Sehr gut eingetütet.
Ja, und wer wird dein Dauerbrenner?
Ja, Dauerbrenner, ich habe auch ein bisschen überlegt und ich bin dann hängen geblieben bei Nicolas Seiwald. Nicolas Seiwald hat auch letzte Saison 33 Einsätze gehabt, 31 Mal in der Startelf und im Schnitt 89 Minuten gespielt pro Spiel. Sehe ihn auch sehr, also ich sehe ihn absolut gesetzt auf der Sechserposition im Mittelfeld, hat jetzt auch jedes Spiel gemacht in der Vorbereitung, war immer in der Startelf. Ist ein sehr wichtiger Spieler, Abräumer und Zweikämpfer, der ja das Spiel aus dem Mittelfeld, aus der Defensive ja auch antreiben soll. Deswegen gehe ich mit ihm als Dauerbrenner, da ich bei einem Willi Orban zum Beispiel nochmal mehr Rotation sehe Richtung Champions League, sonst wäre ich vielleicht auch mit Orban gegangen. Aber deswegen fiel meine Wahl jetzt doch mal eher auf Seiwald. Auf Kickbase bezogen muss man trotzdem, glaube ich, schauen. Er hat jetzt nicht überragend gepunktet oder er punktet allgemein nicht überragend als ja schon defensiver Sechser. Ich schaue gerade nochmal, ja, 86er Punkteschnitt letzte Saison. 2 Vorlagen in ja, 33 Spielen. Also er wird jetzt nicht wieder Torbeteiligung sammeln. Er ist eher der, ja, sage ich mal, Abräumer oder eklige Spieler, den wir da im Mittelfeld auf der Sechser Position brauchen. Ich denke, 17 Millionen ist immer noch ist immer noch ein guter Preis. Also wenn man so einen 80er, 90er Punkteschnitt für 18, 19 Millionen kaufen möchte, kann man das auf jeden Fall machen. Ja, man wird einen sicheren Leipziger Starter haben.
Ja. Aber ich finde auch schon ein bisschen teuer. Also ich finde so 17,5, da kann man vielleicht den ein oder anderen IV noch ein bisschen günstiger schießen. Aber hast natürlich recht, ja. Er verpasst eigentlich keine Minute und hast deine Punkte komplett sicher. Macht auch keinen Quatsch meistens da hinten, also musst du keine Angst haben.
Genau, macht Quatsch. Ja, für den Preis gebe ich dir recht. Preis-leistungsmäßig kriegt man wahrscheinlich einen Innenverteidiger für den gleichen Punkteschnitt auf jeden Fall günstiger. Das wäre jetzt wirklich, wenn man sagt, okay, man möchte einen sicheren Leipziger Starter haben, wo man vielleicht auch nochmal dann auf die Teampunkte hofft, mit vielleicht mal auch ein 0 gespielt oder Spiel gewonnen. Das vielleicht dann noch so ein bisschen die Upside oder der Aufpreis. Aber ja, ansonsten ist er für die Punkteprognose schon recht teuer. Aber er wird trotzdem ein absoluter Dauerbrenner sein.
Ja. Und hättest du auch einen Neuzugang für uns? Hättest du da schon eine Idee, wer auch ein kleiner Dauerbrenner werden könnte? Wer sehr gut integriert werden könnte?
Gruda würde ich auf jeden Fall nennen. Also wenn man jetzt als Neuzugang sieht, durch erneute Leihe mit Kaufpflicht, glaube ich sogar.
Ja.
Finde ich, ja, es ist einfach ein sehr, sehr geiler Spieler. Er spielt super attraktiv. Er hat jetzt im Pokal, ist er auch Man of the Match geworden. Er ist die längste Strecke gelaufen, hatte die meisten Torschussvorlagen. Doch, glaube ich, ein Tor und eine Vorlage. Und da kann ich mir auch schon vorstellen, dass er ja sehr, sehr viel Spielzeit bekommen wird. Ich habe ihn mir jetzt auch gestern geholt in unserer Liga. Ja. Ich habe 25,6 gezahlt, also so 6 Millionen über Marktwert habe ich ihn bekommen. Bin ich eigentlich recht happy mit. Das weiß ich nicht. Okay. Aber da wir auch ein paar Leipzig in der Liga haben, denke ich schon, dass da auch ein paar drauf geboten haben. Ich weiß jetzt aber nicht, wie knapp es war. Ja.
Ja. Also ja, auf den habe ich auf jeden Fall große Lust.
Ja, da muss man schon gut reingehen. Aber trotzdem wird es ein bisschen Rotation auch geben. Deswegen, also wenn wir jetzt wirklich sagen, Dauerbrenner und mit 90 Minuten spielen, bin ich trotzdem bei dem Seilwald. Aber jetzt von Neuzugängen denke ich, dass ein Guda und vielleicht auch ein Rocco Reitz auch in die Richtung gehen kann.
Mhm. Okay. Und wer ist denn dein Hidden Gem? Wer ist unterm Radar und vor allem wieso ist er noch unterm Radar?
Ja, Hidden Gem auch schwierige Kategorie, finde ich. Ja. Aber ich würde aktuell noch mit Tidiam Gomis gehen. Ja, ich hatte ihn auch erwähnt, dadurch, dass er jetzt auch zweimal in Folge gestartet ist im Sturm. Ich meine, er hat 4,3 Millionen Marktwert bei Kickbase, also das finde ich einfach noch, das finde ich deutlich zu wenig. Es ist die zweite Saison, er ist, glaube ich, gerade 20 geworden, also immer noch extrem jung, hat sehr viel Potenzial, ist auch sehr, sehr flexibel offensiv, kann auch auf dem linken Flügel spielen, falls Antonio Nusa mal rausrotiert. Und ja, deswegen würde ich mit Tidiam Gomis nehmen. Kann jetzt sagen, okay, ist er jetzt wirklich ein Hidden Gem, aber ja, aktuell zumindest marktwertbezogen und er vielleicht noch nicht ganz so jeder auf dem Schirm hat. Den kann man sich für den Anfang mal einpacken, aber natürlich auch hier mit der Info, dass ich ihn jetzt auch nicht in der absoluten Top-Elf sehe, aber gerade als Rotationsspieler und für die ersten Spieltage könnte er noch gute Spielzeit bekommen.
Okay, ja. Ja klar, gerade auch mit seinen Startern jetzt zuletzt, gerade für den Anfang sehr interessant. Was kannst du dir vorstellen, was so sein Peak-Marktwert wird?
Ich könnte mir vorstellen, dass er auf 10 Millionen noch hochgeht, wenn er jetzt vielleicht noch ein, zwei Starter bekommen sollte. Ja, aber das bleibt jetzt abzuwarten, ob Romulo jetzt für Samstag fit wird oder nicht. Falls er noch ein Spiel pausiert, wird erstmal Gummis starten, bis auch eventuelle Neuzugänge integriert sind und da sind. Sehe ich dann erstmal Gummis im Sturm spielen und dafür ist er aktuell sehr günstig.
Ja, absolut. Gut, kommen wir zur Top 11. Also System hast du schon angekündigt, sehr wahrscheinlich 4-3-3. Es ist, Gleiches System, aber neuer Trainer. Erwartest du andere Kickbase-Punkte, beziehungsweise gibt es Spieler, die irgendwie von dem Trainerwechsel oder von der Vorbereitung besonders profitieren?
Ja, also ja, es ist ja ein sehr ähnliches System. Letzte Saison war es mehr im 4-2-3-1, aber das 4-3-3 und 4-2-3-1 ist ja schon recht ähnlich. Im 4-3-3 finde ich, sind nochmal die zwei Achterpositionen vielleicht ja auch interessant im Mittelfeld. Und da sehe ich, oder würde ich jetzt als Profiteure, ja, einen Gruder zum Beispiel, der jetzt sehr, sehr gut spielt auf der Position. Ein Rocco Reitz, denke ich, der in die andere Achterposition kommen wird. Da muss man aber im Hinterkopf haben, da kommt dann auch nach der Länderspielpause ein Christoph Baumgartner wieder. Dann wird es da auch nochmal sehr interessant auf der Position. Aber das sind jetzt so vielleicht die, wo ich sagen würde, die könnten am meisten nochmal profitieren. Aber es ist natürlich recht, recht ähnlich zu dem, was man ja letzte Saison gesehen hat.
Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass das System geändert wird, wenn ein Nkunku zum Beispiel wiederkommt, dass er dann auf der 10 agieren kann?
Das kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Also es sieht jetzt schon sehr nach dem 4-3-3 aus, was Dimitrides anscheinend präferiert. Und ich glaube, auch im Spiel ist man dann auch so variabel, dass man ja einen Spieler so ein bisschen auf die 10 zieht, der vielleicht auf der 8 startet, was jetzt so ein Gruder auch viel macht, würde ich sagen. Sowas könnte man dann von einem Nkunku auch erwarten. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das System extra geändert wird wegen Nkunku.
Ja. Ja, die rücken ja eh sehr nach innen ab, deswegen ist es ja dann quasi 8er, 10er so ein bisschen, ne?
Ja, genau.
Gut, dann gehen wir mal die Startelf durch. Fangen wir mal an, wer sind denn absolut gesetzte Stammspieler?
Absolut gesetztes Stammspieler ist der Torwart. Martin van der Voort nach dem Gulaschi-Abgang ist jetzt die gesetzte Nummer 1. Das heißt, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass er jetzt startet und Stammspieler ist. Dann hinten links schon angesprochen David Raum, sehe ich auch absolut gesetzt. Ja, in der Innenverteidigung ist es jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber Stand jetzt Lukeba und Orban, die zwei Innenverteidiger, die gesetzt sind und in der Top-11 sind. Sollte ein Lukeba den Verein noch bis Ende August verlassen, dann würde hier Maxim Estef auf jeden Fall einspringen als Lukeba-Ersatz. Oder auch bei Rotationen sehe ich ihn auch immer mal für einen Orban spielen. Dann, ja, und hinten rechts wäre dann Riedel Baku. Ja, den sehe ich auch absolut gesetzt. Zwar, klar, gibt es Konkurrenz mit Henrichs, aber man hat jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, Baku hat immer den Vorzug bekommen. Henrichs kann sich Stand jetzt nicht durchsetzen, deswegen sehe ich auch ja deutlich mehr Spielzeit für Baku. Er hatte auch letzte Saison 28 Startelf-Einsätze. Klar war Henrichs teilweise noch verletzt, aber auch gegen Ende, als Henrichs dann schon wieder fit war, hat weiterhin Baku gespielt. Das heißt, hier würde ich auch auf jeden Fall mit Baku gehen. Ja, dann im Mittelfeld, Seiwald schon angesprochen, ja, am gesetztesten aktuell auf der 6. Und dann die zwei Achterpositionen, aktuell Gruder und Reitz bei mir in der Top 11. Wenn ein Baumgartner da ist, wird Baumgartner, glaube ich, wieder reinrücken. Da kommt es dann so ein bisschen auf die aktuelle Form an von Gruder und Reitz, wen er da ablöst. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, sehe ich da einen Gruder stärker. Das heißt, könnt ihr mir mehr vorstellen, dass er dann für Reitz spielen wird. Genau, aber das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen formabhängig. Aber aktuell würde ich dann Reitz, Seiwald und Gruder im Mittelfeld sehen. Und die drei Positionen vorne links, Nusa, auch noch mit am gesetztesten aktuell. Auch letzte Saison eigentlich schon eine sehr gute Saison gespielt. Er hat auch wieder eine sehr gute WM gespielt. Natürlich mit dem ganzen Trubel rund um Diamondé, der so ein bisschen Ja, nicht unbedingt unter dem Radar, aber der Fokus war halt mehr auf dem rechten Flügel. Er hatte trotzdem 7 Torbeteiligungen, 90er Punkteschnitt. Ich glaube, seine Rolle wird jetzt auch noch mal größer und er wird auch noch mal mehr in den Fokus kommen, weil ein Diamandé jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, Nusa sehe ich auch noch mal sehr profitieren eigentlich jetzt von dem Abgang. Der hat auch jetzt im Pokalspiel gegen Trier schon wieder sehr Spaß gemacht, da über den linken Flügel wieder da auch ins Dribbling geht und dann für Außenrisspässe rausgehauen hat. Also das war schon sehr stark. Also Antonio Nusa auch sehr attraktiver Spieler für Kickbase auf jeden Fall. Ja, dann vorne im Sturm. Wenn wir jetzt den Kader nehmen, Stand jetzt, dann ist Romulo bei mir weiterhin in der Top 11 auf der 9er Position. Dadurch aktuell, dass er angeschlagen ist, hatten wir schon gesagt, hatte Gummis ihn jetzt vertreten. Aber jetzt mit perspektivisch auch 2 Neuzugängen könnte ich mir vorstellen, dass dann hier mal ein Nkunku oder der Fernandes Pardo starten könnte.
Ja.
Das wird sich aber auch mit dem rechten Flügel ein bisschen teilen, wo ich aktuell Bakayoko in der Top 11 sehe. Genau, deswegen also Bakayoko auch noch sehr attraktiv für den Anfang. Ich denke, er wird auf jeden Fall mehr Spielzeit bekommen. Das, was man jetzt in der Vorbereitung gesehen hat, hat mir auch gut gefallen.
Ist dann also auch für 10 Millionen noch sehr günstig, ne?
Ist noch sehr günstig, ja.
Ja.
Und ich glaube, jetzt die zweite Saison, er hat auch ein bisschen gelernt aus der letzten Saison, will sich jetzt nochmal ins Rampenlicht spielen. Also er wird die Chancen bekommen und wenn er das gut macht, wer weiß, vielleicht wird sich Bakayoko auch festspielen in der Hinrunde. Und auch Nkunku ist vielleicht erstmal nur ein Wechsler. Das wird sich zeigen. Aber das wäre aktuell meine Top 11.
Ja. Dann ist die Achterposition ja schon ziemlich so die Position, die am heißesten umkämpft ist, oder? Wenn du einen Mansusi hast, wenn du einen Reiz hast, du hast einen Gruder, du hast einen Baumgartner, der wahrscheinlich in der Länderspielpause oder nach der Länderspielpause dann zurückkommen wird. Dann eventuell einen Nkunku, je nachdem, wo er spielen wird. Also da könnte dann schon ordentlich rotiert werden.
Ja, und über einen haben wir auch noch nicht gesprochen. Asan Ouedraogo, den gibt es auch noch auf der Position.
Absolut
sehr, sehr
richtig.
Ein versprechender Spieler. Der fällt ja noch mit Schulterverletzung aktuell aus. Ja. Wenn der zurück ist, wird er da auch noch mit um die Plätze konkurrieren. Nur leider muss ich sagen, er ist echt sehr verletzungsanfällig. Also deswegen aktuell, ich würde ihn aktuell nicht kaufen, aber wenn man ihn auch spielen gesehen hat und was er da auch, war dann auch für die Nationalmannschaft nominiert, was er da auch in Länderspielen mal gezeigt hat, das war schon sehr, sehr vielversprechend. Also ist ein sehr guter
Absolut.
Spieler. Aber leider von Verletzungspech verfolgt.
Ja. Ja. Gut, aber du hast ja deine Tipps abgegeben, was deine Top-Elf ist und daran orientieren wir uns. Kommen wir mal zu so den engen Duellen. Ich finde es nämlich sehr interessant bei Estef und Lukeba. Ich dachte, dass Lukeba abgelöst werden würde. Deswegen finde ich schon sehr interessant hier deine Einschätzung, dass auf jeden Fall Lukeba und Orban weiterhin Stamm-IV bilden. Und Baku Henrichs, sagst du auch, ist Baku absolut gesetzt, also Henrichs kommt da erstmal nicht dran vorbei.
Ja, definitiv.
Okay, gut. Und wo glaubst du, ist so der, wo ist ein guter Punkte-Output erwartbar? Also beispielsweise, ich glaube, ich habe mit Janni geredet, der meinte, er war von Gruders Rohpunkten, ist er überhaupt nicht überzeugt. Und kann er sich nicht vorstellen, dass der so gut punktet.
Ja, ich glaube, ich hatte das auch in einem Podcast mal angesprochen. Ich erinnere mich auch, dass der Satz mal erwähnt wurde. Tatsächlich, also wenn man jetzt auf seine Punkte schaut, der Rückrunde, gehe ich da schon teilweise mit, dass er, er hatte glaube ich so 2 oder 3 Ausraster bei Scorerun. Sonst eher so 60, 70 Punkte. Aber ja, auch durch die Abgänge und durch sein Spiel, zumindest was man jetzt auch wieder einen Eindruck bekommen hat in Testspielen und im Pokal, macht er sehr, sehr viel für die Mannschaft, bereitet sehr viele Torschüsse vor und deswegen sehe ich da schon sehr guten Punkte-Output und ich meine, okay, wenn er dann Tore braucht zum Explodieren, dann gut, dann sage ich mal, gehe ich davon aus, dass er dann viele Scorer sammeln wird.
Und Gruder oder Reiz? Wer glaubst du sammelt am Ende mehr Punkte?
Ruder.
Ja. Gut, da haben wir das auch schon geklärt.
Ja.
Dann machen wir mal jetzt gehen wir den ganzen Kader durch. Wir spielen Take or Toss. Ich lese dir die Namen vor, du sagst Take, wenn du ihn kaufen würdest, Toss, wenn du ihn nicht kaufen würdest, zum aktuellen Stand. Gut, wir fangen an im Tor mit Nyland.
Toss.
Van der Voort, ich sag noch die Marktwerte. Van der Voort 16,3 Millionen.
Take. Kann man noch machen. Aktuell Kickbase-Torhüter ja gerade sehr teuer.
Unfassbar teuer.
Ja, also man kriegt ja fast keinen mehr unter 15 Millionen, deswegen ist 16 ja, ganz Millionen schlimm. Wahrscheinlich noch okay. Ja, Stammtorhüter bei Leipzig, hoffe mir auch immer mal vielleicht ein zu Null-Spiel. Deswegen, ja, kann man schon auf jeden Fall kaufen.
Baku 17,8 Millionen.
Take.
Bichabu 2,8.
Toss.
Lukeba 18,6.
Take, aber nicht so viel Overpay, weil Gefahr, dass er noch wechseln könnte.
ST 14 Millionen.
Toss. Sinkt extrem, ist auch, glaube ich, noch angeschlagen und ich sehe ihn aktuell nicht in der Top 11.
Finkgräfe 6,7 Millionen.
Toss, zu teuer, wird nicht spielen.
Henrichs 8,8 Millionen.
Auch Toss, auch zu teuer, wird auch wenig spielen.
Klostermann 1,9 Millionen.
Toss.
Kone 3,5 Millionen.
Toss.
Orban 31,4 Millionen.
Ja, 31 Millionen ist schon teuer. Das finde ich schwierig. Für Marktwert Take, aber auch nicht viel drüber, da Rotationsgefahr in den Champions League Wochen. Also das muss man einfach im Kopf haben. Ansonsten wird er spielen, aber Rotationsgefahr.
Ja, Raum 34,1 Millionen.
Take wird der MVP von Leipzig werden und ja, wir haben es ja gesagt, ich denke, bis 40 Millionen kann man da bezahlen für den Raum.
Bansusi, 8 Millionen.
Da er noch steigt, auf jeden Fall Take, wird auch bis zur Länderspielpause noch Spielzeit bekommen, aber perspektivisch wird ihn Rocco Reitz ablösen, meiner Meinung nach, deswegen nicht zu dicker Overpay.
Okay. Gruder 19,3 Millionen.
Take. Finde ich noch zu günstig. Ja.
Maximovic 5,2.
Toss. Vielversprechender Spieler, aber sinkt jetzt auch wieder stark und es ist einfach zu viel Konkurrenz im Mittelfeld.
Nusa 25,8 Millionen.
Take. Finde ich auch noch an fairen Preis für ja, Stammkraft da auf dem linken Flügel bei Leipzig. Ich glaube, er könnte auch eine sehr, sehr gute Saison spielen.
Uedraogo, 12,9 Millionen.
Toss ist noch verletzt und sinkt auch extrem. Wird seine Zeit brauchen, vielleicht nach der Länderspielpause wieder relevant.
Reitz, 13,4 Millionen.
Take. Finde ich auch zu günstig. Wird meiner Meinung nach die Position auf der linken Achterposition übernehmen und im Mittelfeld könnte ein sehr wichtiger Spieler fürs RB-Spiel werden und dafür 13 Millionen noch recht günstig.
Seiwald 17,6 Millionen.
Take, hatten auch kurz drüber gesprochen, wird der Dauerbrenner sein, wird fast immer spielen, aber auch kein hoher Punkte-Output zu erwarten, deswegen für vielleicht wenig über Marktwert mitnehmen und dann wird er euch einen 90er-Punkteschnitt, auf den ihr euch immer verlassen könnt, wird er euch bringen dafür.
Vermehren 5,9 Millionen.
Toss wird wahrscheinlich den Verein noch verlassen.
Bakayoko 10,9 Millionen.
Take, ja, sehr starkes Take. Aktuell auf dem rechten Flügel gesetzt, ist ein großes Wort, aber ja, aktuell ist er die erste Option für den rechten Flügel und bis die Neuzugänge auch da sind, integriert sind, wird er da auf jeden Fall gute Spielzeit bekommen. Mindestens mal die ersten 4 Spieltage bis zur Länderspielpause. Das heißt, da kann man auch schon ein bisschen Overpay reingehen.
Gommis 4,3 Millionen.
Auch Take, noch viel zu günstig dafür, dass er jetzt zweimal in Folge gestartet ist. Demichelis scheint ihn auch zu mögen, was ein Vorteil ist auf jeden Fall. Von daher kann man auf jeden Fall mal kaufen.
Harder 3,4 Millionen.
Ja, hier das Gegenteil, der scheint nicht so gemocht zu werden. Nein, also es geht ja vielleicht nicht immer nach Mögen, aber hat anscheinend einen schwierigen Stand. Deswegen ja. Harder nicht kaufen. Toss.
Und Romulo 19,9 Millionen.
Ja, also da hat sich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen was geändert, würde ich sagen. Vorher hätte ich hier gesagt Take, aber ich glaube aktuell bin ich eher bei Toss. Er sinkt jetzt auch stark, er ist noch angeschlagen und es werden anscheinend zwei neue Spieler für die Offensive und auch mindestens einer für den Sturm hat verpflichtet, was natürlich für die Spielzeit von Romulo negativ ist. Deswegen wird das jetzt nicht der gesetzte Stürmer bei RB sein oder zumindest nicht der einzige. Deswegen würde ich ihn für den Marktwert nicht kaufen aktuell.
Ja, gut. Und wer hat denn für dich aus dem ganzen Kader das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, also wenn wir jetzt in der sehr günstigen Kategorie sind, dann Gummis und Bakayoko mit 4 Millionen oder 10 Millionen. Noch recht günstig dafür, dass sie jetzt in den letzten Spielen ja gesetzt waren, gute Vorbereitungen gespielt haben, gutes Pokalspiel. Ja, die sehe ich aktuell noch zu günstig. Natürlich wird sich da auch spielzeittechnisch noch was tun, aber gerade für die ersten Spiele sehr interessant. Und da ich mal ein bisschen höheren Preissegment bis 20 Millionen, um es mal so zu sagen, finde ich auch Baku, Kruda und Reitz noch zu günstig. Die sehe ich alle drei in, ja, habe ich auch alle drei in meiner Top 11. Und Baku für 18 Millionen, Kruda 19 Millionen, Reitz für 13 Millionen. Das sind alles noch sehr faire Marktwerte, meiner Meinung nach, für ja, Stammspieler von Leipzig, potenzielle Stammspieler von Leipzig, die man sich auf jeden Fall einpacken kann.
Okay, also du siehst auch bei Baku keinen Punkteabfall, dass dadurch, dass die Diomande weg ist.
Nicht viel. Also ja, klar, hat er natürlich profitiert, wenn er vielleicht einmal vorgepasst hat und dann Diomande ein Tor gemacht hat. Aber wenn man bei Baku reinschaut, hat er auch selber wirklich sehr starke Spiele letzte Saison gehabt. ein paar Scorer ja auch gesammelt und das sehe ich auch weiterhin gegeben.
Ja, und an wem würdest du sagen, bei dem lieber Finger weg? An wem verbrennen sich die meisten Manager?
Aktuell würde ich sagen Uedraogo. Habe ich das Gefühl, könnte man sich verbrennen, weil, ja, vielleicht auch sehr positiv im Kopf oder vielleicht auch, wenn Leute natürlich dann Nationalmannschaftsspiele geguckt haben, wo er gespielt hat, sehr vielversprechend oder die Schalke-Fans ihn auch noch gut im Kopf haben. Aber es wäre mir einfach zu verletzungsanfällig und aktuell das Geld nicht wert.
Ja, gut. Dann schauen wir nach vorne. Wir richten den Blick auf Spieltag 1. Du hast schon gesagt, Leipzig spielt gegen Gladbach um 15:30 Uhr. Was wird das? Yes. Was tippst du?
Was wird das? Ja, hoffentlich ein Heimsieg aus meiner Sicht. Also ich freue mich auf jeden Fall, wie da das Bundesliga losgeht. Ich freue mich, wieder ins Stadion zu gehen. Ja, hoffe auf ein gutes Spiel und genau, hoffentlich einen Sieg. Ich weiß gar nicht,
ich glaube,
der Gladbach-Experte, der war zwar auch irgendwie sehr optimistisch, was Gladbach anging, aber da sehe ich jetzt eigentlich weniger Chancen für Gladbach in dem Spiel. Da sollte qualitätsmäßig Leipzig und gerade im Heimspiel, wir haben eigentlich immer einen sehr guten, oder wir haben eigentlich, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, so an ein erstes Saisonspiel, das jetzt mal total daneben gelaufen ist. Also da gehe ich schon davon aus, dass Leipzig gewinnen wird. Und aber durchaus interessant, also wird schon interessant auch, wie sieht die Startelf aus, was tut sich mit den Transfers. Aber ja, ich denke, es wird eine sehr ähnliche Startelf wie beim Pokalspiel. Und gesagt, Rocco Reitz, vielleicht auch gegen Ex-Verein, so dieses Tick extra Motivation, könnte ich mir vorstellen, dass er auch startet.
Ja, ja, sehr gut. Und was wird es für ein, was ist dein Ergebnistipp?
Ich sage 3-1.
Okay, gut. Ja, wären, glaube ich, Leipzig Managerinnen und Manager zufrieden. Ich kann es mir auch ehrlicherweise nur vorstellen. Aber dazu, dass du gesagt hast, erstes Spiel ging noch nicht in die Hose. Ich glaube, du hast das letzte Auftaktspiel vergessen. Leipzig gegen Bayern.
Oh, war das gegen Bayern? Oh ja, okay. Ja, ja genau. Du hast es gerade so angesprochen. Hast, okay, Bayern, ja, das habe ich verdrängt.
Ja, besser ist es.
Ja, ich glaube 6-0, oder?
Ja.
6-0? Ja. Ja, ja, das war böse. Da ist man ganz schön unter die Räder gekommen. Ja, ja, an Bayern wird, glaube ich,
gegen Gladbach nicht
vorbeigehen. Gegen Gladbach, das denke ich auch nicht.
Und was ist ein realistisches Saisonziel für euch und ab welchem Platz wird es wehtun?
Ja, realistisches Saisonziel, ich sehe schon die Top 4 wieder realistisch. Und das ist ja auch eigentlich immer das Ziel von RB. Ich bin, ja, natürlich hat sich jetzt viel verändert, auch im Kader. Man muss schon erstmal abwarten. Also ich sehe jetzt nicht Platz 2 oder 3, ich sehe schon eher Platz, also ich denke, es wird schon eher der Platz 4. Ja, was wehtun würde, wäre jetzt, wenn man wieder komplett die internationalen Plätze verpasst, weil es natürlich immer auch ein sehr gutes Argument ist für die Transfers. Ja. Also sehr oft, glaube ich, kommen auch junge Spieler zu Leipzig, weil sie sehr schnell Spielzeit bekommen und auch international spielen können. Und das braucht die Mannschaft, das braucht der Verein einfach, um auch konkurrenzfähig zu bleiben. Deswegen, ja, würde es aus der Sicht, sage ich mal, wehtun, wenn man komplett die internationalen Plätze verpasst. Aber ja, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich würde schon sagen, dass Top 4 realistisch ist.
Und wenn du dich festlegen musst, wo läuft Leipzig nach 34 Spieltagen ein, auf welchem Rang?
Dann würde ich den Platz 4 nehmen. Also ich sehe Bayern wieder unangefochten die Saison. Danach denke ich, hat Dortmund gute Chancen. Ich finde, Dortmund hat auch sehr gute Transfers gemacht. Ja. Also könnten auch vielleicht eine sehr gute Saison spielen, aber ich glaube, an Bayern werden sie trotzdem nicht vorbeikommen. Und dahinter sehe ich so Leverkusen, Stuttgart, Leipzig ungefähr auf einem Level. Also ich denke, wir werden uns so am meisten mit Leverkusen und Stuttgart konkurrieren um die verbleibenden Champions-League-Plätze.
Ja, wird die Stuttgart-Fans freuen. Gut. Gibt es noch ein Thema, was du loswerden willst, was rund um Leipzig aktuell zu wenig diskutiert wird, sportlich oder strukturell?
Ja, habe ich auch ein paar Gedanken gemacht. Natürlich ist so ein bisschen manchmal die Frage, okay, so auch sportlich, wo ist so der Fokus? Was möchte man sein jetzt als Mannschaft? Teilweise habe ich das Gefühl, man ist jetzt nicht mehr nur klassisch Ausbildungsverein. Es werden jetzt auch mal gestandene Spieler verpflichtet, wie ein Rocco Reitz, wie vielleicht auch ein Christoph Nkunku, der zurückkommt. Also es ist nicht mehr nur so, dass man jetzt ganz junge Spieler verpflichtet, die dann, wo man hofft, dass man die teuer weiterverkauft, sondern schon auch so Soforthilfen, sage ich mal. Ja, ansonsten vielleicht noch ein Punkt. Natürlich, Erwartungshaltung ist schon immer ein schwieriges Thema. Man ist ja schon sehr verwöhnt als Leipzig-Fan. Ja. Also es ging gefühlt ja immer nur nach oben. Klar, man ist nicht immer gleich jedes Jahr aufgestiegen. Gerade Regionalliga hat man sich auch schwer getan. Erst im dritten Jahr aufgestiegen, aber dann zweimal in Folge. Und dann, ja, seitdem in der Bundesliga, seit 10 Jahren jetzt und davon 9-mal international gespielt. Das ist natürlich extrem hohe Erwartungshaltung und das kann ich mir noch vorstellen, dass es irgendwann so ein bisschen zum Problem wird. Ja, was heißt das Problem? Man will halt dann irgendwie immer mehr und siehe auch letzte Saison nach einer eigentlich guten Saison, wo dann der Trainer wieder rausgeschmissen wurde, wo ich mir jetzt auch denke, okay, also das. Ja. Ich finde, da muss man dann auch irgendwie realistisch bleiben. Ja, ich meine, natürlich möchte man in Leipzig auch irgendwann die Bundesliga mal gewinnen. Ja, möchte keiner hören, aber die Erwartung gibt es intern ja schon. Aber ich glaube, das kann halt irgendwann so ein bisschen vielleicht zum Problem werden. Und es muss auch immer alles super schnell funktionieren. Die Mannschaft, neuer Trainer, neue Spieler. Es ist sehr schnelllebig, haben wir auch schon gesagt. Das ist, ich glaube, da haben natürlich viele Vereine das Thema, aber in Leipzig auch noch mal vielleicht stärker als andere Vereine durch die hohe Erwartungshaltung.
Ja, Ja, ist schade, wenn man sich dann nicht mehr freuen kann, obwohl es eigentlich ein gutes Ergebnis ist, aber für Leipzig dann nicht gut genug, ne?
Ja, also, oder zumindest aus der Verein, ne? Also, ich meine, ich freue mich trotzdem, oder wir Fans freuen uns über jede Saison und auch, wenn wir international spielen. Aber ja, dann in der Vereinsführung oder vom Verein sind die Ziele schon immer sehr ambitioniert.
Das stimmt. Gut, dann. Ihr habt ja aber auch wieder ambitionierte Ziele. 4. Platz. Ich glaube, damit kann man sich zufrieden geben in der Vereinsführung und auch als Fan natürlich. Danke, Jakob, an dich. Schön, dass du dabei warst und hast, glaube ich, vielen Managerinnen und Managern geholfen.
Danke auch.
Und noch nicht abschalten, weil wir suchen Experten, also unser Fantasy Center sucht Experten. Wenn ihr einer seid für irgendeinen Verein, wenn ihr denkt, ey, die müssen meine Infos kennen, dann meldet euch bei experte@kickbase.com und alles Wissenswerte zu Leipzig findet ihr auf unseren Socials und in der App. Das war's von uns und morgen geht's weiter mit dem Aufsteiger aus Elversberg.